Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der vorgeschlagene Predigttext für diesen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Wir wissen ja, dass wenn unser irdisches Haus, das Leibeszelt, abgebrochen sein wird, wir einen von Gott bereiteten Bau erhalten, ein nicht von Menschenhänden hergestelltes ewiges Haus im Himmel. In diesem Zustand seufzen wir ja auch, weil wir danach verlangen, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden, da wir ja erst dann, wenn wir diese angelegt haben, nicht unbekleidet werden erfunden. Denn solange wir uns noch in dem Leibeszelte hier befinden, haben wir zu seufzen und fühlen uns bedrückt, weil wir lieber nicht erst entkleidet, sondern sogleich überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Der uns aber eben dafür zubereitet hat, das ist Gott, der uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. So haben wir denn allezeit guten Mut und da wir wissen, dass solange wir unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom Herrn in der Fremde leben, denn wir wandeln hier noch im Glauben, nicht schon im Schauen, so haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe auswandern und in die Heimat zum Herrn kommen. Darum bieten wir auch allen Eifer auf, mögen wir uns schon in der Heimat oder noch in der Fremde befinden, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder seinen Lohn empfange, je nachdem er während seines leiblichen Lebens gehandelt hat, es sei gut oder böse. Liebe Freunde, die letzten Sonntage im Kirchenjahr, dies ist der vorletzte, sprechen von der Zukunft des Glaubens. Sie sind nicht Rückblick auf das, was mit Jesus gekommen ist. Sie sind nicht Aufblick zu dem, der jetzt mit uns geht und uns hört, sondern sie sind Ausblick auf etwas, das noch nicht da ist, das noch vor uns liegt. Es geht bei diesem allen um eine Perspektive des Glaubens. Das heißt, eine Wahrheit, die nicht für jeden überzeugend ist, der nicht im Glauben steht. Oder anders gesagt, es geht um Prophetie und nicht um Prognose. Prognosen sind gut und, wie ich glaube, notwendig. Besonders für moderne Staaten. Wir müssen uns eine Vorstellung von dem machen, was einmal auf uns zukommen wird. Und wir tun das, indem wir gegenwärtige Erfahrungen und Trends in die Zukunft hinein verlängern. Prognosen kann man, wenn man genügend vorgebildet ist, nachvollziehen und wenn sie einigermaßen richtig sind, auch beweisen. Sie sind für jeden einsichtig, der sich auf dem Feld auskennt. Glaube hin, glaube her. Sie sprechen von etwas, das in dieser Welt aufgrund voriger Tatbestände sich ergeben wird. Prophetie ist etwas völlig anderes. Sie kommt aus der anderen Welt Gottes in diese Welt, aus der Ewigkeit in die Zeit. Und sie ist niemals beweisbar. Sie besitzt allerdings für die, die auf Gott hören, eine zwingende Logik, eine tiefe Überzeugungskraft, die tiefer reicht und sie tiefer ergreift, als es Prognosen können. Und was ich eben versuchte zu sagen, führt dazu, dass für viele dieses Gebiet, über das wir heute ja auch nachdenken wollen, nämlich die Zukunft des Glaubens, ein sehr unbekanntes Gelände ist, eine fremde Gegend, in der sie sich noch nicht bewegt haben, in der sie sich unsicher fühlen, der gegenüber sie viele Zweifel empfinden. Manche sind auch gar nicht von Zweifeln geplagt. Sie sind schon der Meinung, so ähnlich könnte es sein, vielleicht auch ein bisschen anders, aber eigentlich sei das egal. Man möge über diese Dinge spekulieren oder es sein lassen, man möge sich darüber äußern oder es lieber nicht tun. Im Grunde wisse man doch nichts. Oder wenn man etwas wisse, was habe das denn mit der Gegenwart zu tun? Es gibt sicherlich ganz wenige, auch fromme Menschen, die mit einer Perspektive leben, die von den Endaussagen der Bibel her bestimmt ist. Wir leben schon mit einer Perspektive. Wir rechnen uns aus, was in den nächsten 10 Jahren kommen wird, in der privaten Sphäre unseres Lebens, beruflich, familiär. Wir rechnen uns aus, was etwa wirtschaftlich auf uns zukommt, ökonomisch oder ökologisch. Und wir versuchen uns mehr oder weniger auf diese Perspektive einzustellen. Aber wer von uns lebt mit dem prophetischen Wort, das Gott sagt, über die Zukunft des Glaubens, über jene Welt, die hinter dem Vorhang liegt und die für Prognosen überhaupt nicht zugänglich ist? Keine Prognose, auch nicht die der gelehrtesten Männer und Frauen, kann etwas sagen über die Welt jenseits des irdischen Vorhanges. Und davon genau redet dieser Text und davon genau redet das Neue Testament an sehr vielen Stellen. Und das bedeutet drittens, dass wir irgendwann uns fragen müssen, ob wir überhaupt an dieser Welt Interesse haben und wie wir denn einen Zugang zu ihr bekommen können. Der Weg, den Paulus hier beschreitet, finde ich sehr hilfreich. Er spricht nämlich in einer persönlichen Weise über das, was ihm diese kommende Welt heute bedeutet. Es gibt in diesem Text kein Sollen oder Müssen, sondern dieser Text ist ein durchgängiges Zeugnis. Paulus spricht davon, was er weiß. Paulus redet darüber, was er empfindet. Und Paulus drückt aus, was er will. Und damit ist auch deutlich geworden, dass er in seiner ganzen Person von dem Kommenden, auf das er wartet, bereits heute erregt wird, geformt wird, bestimmt wird. Dass ihm dies in alle Seiten seines Lebens hineingedrungen ist, in sein Denken, in sein Fühlen, in sein Wollen, in die Theorie und in die Praxis seines Lebens, in sein Tagbewusstsein und in seine nächtlichen Träume. Denn Sehnsüchte haben ja mit unseren Träumen zu tun. Wir wollen ein bisschen zuhören, was er sagt. Und ich bitte Sie um Interesse an dem, was Sie jetzt hören, auch wenn Sie selber noch gar nicht dazu Ja sagen können. Es ist ein Unterschied, ob man in dieser Intensität des Glaubens lebt, wie es dieser vielleicht größte aller Christen, die es je gegeben hat, oder ob unser einer so über seine Einsichten und Erkenntnisse redet. Aber wir können uns inspirieren lassen von dem, was ein anderer glaubt. Und es kann sein, dass etwas überspringt und dass wir spüren, ja, das meine ich im tiefsten doch auch. Oder dahin möchte ich kommen, wenn auch heute noch nicht, so vielleicht bald. Oder damit will ich mich mehr befassen, als es bisher geschehen ist. Ich spreche zuerst über das, was Paulus weiß. Das ist sein Wort. Wir wissen, so beginnt er den Text. Wir wissen. Und später kommt es in dem Abschnitt noch einmal vor. Natürlich ist das kein Wissen, das er in einer Ausbildungsstätte gelernt hätte. Es ist kein Wissen, das man jedermann plausibel machen könnte. Es ist ein Wissen des Glaubens, aber es hat sich so in ihn eingesenkt, dass alle Wahrheit, alle Ungenauigkeit, alles vielleicht oder auch doch nicht vorbei ist. Und dies ist eine Erkenntnis, die Sie sich bitte festhalten sollten. Wenn der Glaube etwas behauptet, dann ist es nicht eine verminderte Gewissheit, sondern eine andersartige. Wenn der Gläubige sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann will er damit nicht sagen, ich nehme es an und hoffe, es sei so, sondern ich bin völlig davon überzeugt. Wenn ein Christ sagt, ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind, dann drückt er damit nicht aus, ich nehme es an und fände es sehr schön, es wäre so, sondern er spricht von einer Überzeugung, an der niemand und nichts rütteln kann. Man kann ihm eher klar machen, dass diese Kirche ein Viehstall ist, als dass man ihm klar machen könnte, dass seine Sünden nicht vergeben seien. So sicher ist das. spricht von dem, was sein Katechismus ihm sagt, aber sein Katechismus sagt ihm das, was auch in ihm ganz tief verwurzelt ist. Was weiß Paulus? Was weiß der Mitchrist mit diesem großen Namen? Er weiß erstens, dass die Welt der Auferstehung schon da ist. Er weiß, dass sie angebrochen ist, als Jesus das Grab verließ. Er weiß, dass die Vergänglichkeit am Ostermorgen schon überwunden ist. Man muss ihm nicht erst erklären, dass alles Irdische zerfällt. Dazu braucht man keine Offenbarung. Man muss nur hinsehen, besonders in diesen Monaten. Er weiß, dass es abgesehen von der Welt, in der er sich bewegt, den Menschen, die ihn umgeben, den Bäumen, den Felsen, dem Meer, das gezeichnet ist von Vergänglichkeit, auch eine andere Welt gibt, die unvergänglich ist, weil sie am Ostermorgen unvergänglich begonnen hat. Als Christus das Grab verließ, war er derselbe wie vorher, dasselbe Ich, dieselbe Person. Aber seine ganze Gestalt war gewandelt, so sehr, dass ihn die Jünger, sogar seine Freunde, nicht mehr erkannten. Er besaß einen geistig-geistlichen Leib, einen immateriellen Leib, aber alles Materielle seiner früheren Existenz war darin aufgenommen und aufgehoben. Es war transformiert, es war verwandelt. Und Paulus weiß, dass diese Welt der Auferstehung schon bereit liegt. Eine Welt hinter unserer Welt. Nicht sichtbar, aber real. Paulus geht selbstverständlich davon aus, dass es zwei Welten gibt. Man kann das Christentum nicht verstehen, wenn man die These von der einen Wirklichkeit festhält. Es gibt die eine Welt des zu Ende gehenden alten Äons, der Sterblichkeit, der Vergänglichkeit, der wir alle unterworfen sind. Und es gibt eine neue Welt, die nicht irgendwann angebrochen hat, sondern genau am Ostermorgen und in die das Irdische hineingezogen werden soll. Darum sagt Paulus, er habe jetzt einen irdischen Leib und wisse genau, dass der zerfallen würde und er werde bekommen einen himmlischen Leib, der ewig sei. Das weiß er. Er weiß, die Auferstehung kommt und ich werde an ihr teilhaben. Er weiß zweitens, dass der Heilige Geist schon da ist, dass er in ihm wohnt. Man kann das Christsein nicht verstehen ohne den Heiligen Geist. Das Thema ist gewichtig genug, um darüber viele Predigten zu halten, und jetzt kann ich nur wenige Sätze dazu sagen. Der Heilige Geist bedeutet, dass Gott Wohnung nimmt in dem Gläubigen und ihm seine Motive schenkt, seine Liebe, sein Vertrauen und seine Hingabe, Willigkeit und Fähigkeit. Der Heilige Geist ist sozusagen die Garantie, die erste Anzahlung, sagt Paulus, für die ganze Summe, die noch aussteht. Sie wissen, was ein Ratengeschäft ist. Vielleicht wissen Sie es sogar zu gut. Der Heilige Geist ist die erste Rate, die Gott uns zahlt, in der die Gewähr liegt, dass er uns auch das Ganze schenken wird, die vollkommene Erlösung des Leibes und der Seele. Und der Heilige Geist erinnert euch, sagt Paulus, und erinnert mich täglich daran, dass das Neue kommen wird. Das weiß er. Und Paulus weiß auch, dass das jüngste Gericht aussteht, aber stattfinden wird. Dass der Tag über alle Menschen hereinbrechen wird, in dem jedermann sich vor Gott verantworten muss für sein ganzes Leben. Paulus weiß, dass niemand diesem Gericht entgehen kann und dass es einen doppelten Ausgang haben wird. Einen Ausgang, den man mit den alten Worten nennt, Himmel oder Hölle. Niemand wird in einer Zwischenentscheidung bleiben können, sondern er wird angenommen oder verworfen werden, bejaht oder abgelehnt worden, die ewige Seligkeit oder die ewige Verdammnis erhalten. Dies weiß Paulus und das wissen die, an die er schreibt. Vielleicht erinnern Sie sich, dass diese drei Aussagen alle in unserem Glaubensbekenntnis vorkommen. Die Aussage von der Auferstehung der Toten, oder besser des Leibes, die Aussage von dem Heiligen Geist, ich glaube an den Heiligen Geist, das haben wir eben wieder gesprochen, und die Aussage von dem letzten Gericht. Das sind Grunddaten des Glaubens. Vielleicht haben Sie heute Morgen beim Anhören dieser Dinge Schwierigkeiten, ja zu sagen. Sie sollten wissen, auch wenn Sie jetzt noch Mühe haben, sich mit dieser Welt zu befreunden, das sind Wahrheiten, die für das Christentum unaufgehbar sind. Interessant ist nun aber zweitens, dass Paulus nicht nur mit seinem Wissen beteiligt ist, sondern mit seinem ganzen Gefühlsleben. Ich betone das sehr. Denn wenn unsere Gefühle nicht in Erregung geraten von einer Sache, von einem Tun, von einer Person, von einem Vorhaben, wenn wir kalt bleiben, wenn wir sagen, natürlich weiß ich das, ich bestreite das auch gar nicht, aber was soll es denn? Dann kann man immer daraus schließen, dass der Mensch gar nicht erfasst ist. Sage mir, was dich wirklich freut. Sage mir, wovor du dich wirklich fürchtest. Sage mir, was dir Entsetzen verursacht. Sage mir, was dich zornig macht. Dann kann ich dir sagen, was du ernst nimmst. Dinge, die uns nicht auch gefühlsmäßig in Bewegung bringen, sind für uns nicht wirkliche Realitäten. Und wenn Sie über Ihren Gott, an den Sie glauben, sich noch nie haben freuen können, wenn Sie sich noch nie haben ärgern können, wenn die Sache dieses Gottes in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn ihm Unrecht zugefügt wird, wenn er belächelt wird, dann ist es wahrscheinlich so, dass Sie ihn noch gar nicht wirklich ernst nehmen. Darum ist es so auffällig, wie Paulus hier von seinen Gefühlen redet. Von welchen Gefühlen? In Vers 4 spricht er von der Furcht. Denn solange wir uns noch in dem Leibeszelt hier befinden, haben wir zu seufzen und fühlen uns bedrückt. Das ist eine Empfindung, die vielleicht keiner von uns, ich schließe mich ein, ganz nachvollziehen kann. Paulus ist der Meinung, wenn ihn der Tod überraschen sollte, ehe die Auferstehung kommt, wenn er dazu verurteilt sein sollte, ohne seinen Körper zu leben, in einem körperlosen Zustand, dann wäre das entsetzlich. Viele von uns denken ja völlig anders. Viele von uns sind der Meinung, wenn wir unseren Körper erstmal los sind und wenn wir eingehen in diese andere Welt hinter der Todesschwelle, dann ist es schön. Es kursieren eine Menge Bücher, die davon sprechen, dass Sterben schön ist. Man hat klinisch Tote befragt. Sie haben erzählt, es sei ein Erlösungsgefühl, wenn man die Schwelle des Sterbens durchschritten habe. Man fühle sich auf der anderen Seite leicht und fröhlich. Dies kommt nun als Botschaft zu uns herüber und viele sagen, Sterben, das muss schön sein. Es muss schön sein, seinen Leib loszuwerden. Darum ist es so wichtig, dass Paulus, der Urchrist, wenn ich so sagen darf, die Dinge völlig anders sieht. Er sagt, es wäre schrecklich, nackt dazustehen, ohne den Körper. Ich sehne mich danach, sagt er, mit der Welt der Auferstehung umkleidet zu sein. Denn meine Seele braucht einen Leib. Ein ganz merkwürdiger Gedanke. Aber er fürchtet sich davor, er könnte körperlos dastehen. Und dem entspricht auf der anderen Seite seine Sehnsucht. Vers 2. In diesem Zustand seufzen wir ja auch sehnsüchtig, weil wir danach verlangen, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden. Eine tiefe Sehnsucht nach dem Kommenden. Meine Freunde, achten Sie darauf, wonach er sich nicht sehnt. Er sehnt sich nicht danach, dieses entsetzliche Jammertal zu verlassen. Es ist so gut, gelegentlich den Unterschied zwischen unserer Gesangbuchfrömmigkeit und der Frömmigkeit des Neuen Testamentes einmal ernst zu nehmen. Diese These von dem Jammertal findet sich im Neuen Testament nicht. Da steckt eine ganze Portion Traurigkeit drin, Enttäuschung und Resignation. Aber das Neue Testament redet nicht davon, dass diese Erde ein Jammertal sei, dass man endlich von dieser Erde wegkommt und in den Himmel aufsteigt, sondern spricht davon, dass etwas Neues, viel Schöneres kommt. Sie verteufelt nicht die Erde, sondern sie lobt das Kommende. Es ist nichts von Weltflucht hier zu spüren, sondern er sagt, ich sehne mich danach, am Ziel zu sein, bei Jesus in der Vollendung. Das, was ich die ganze Zeit vor mir gesehen habe, mit den Augen meines Herzens, jetzt auch mit den Augen meiner Sinne zu sehen. Ganz bei Christus zu sein. Oder an anderer Stelle, ich habe Lust, ich bin gierig danach, zu sterben und bei Christus zu sein, das wäre viel besser. Es ist die Sehnsucht der Verliebten, einander ganz nah zu sein. Es ist die Sehnsucht nach der völligen Einheit derer, die zusammengehören. Es ist etwas Positives, von dem Paulus spricht, nichts Negatives, eine bloße Enttäuschung an dem, was wir jetzt haben. Und das Dritte, und davon ist zweimal die Rede, was seine Gefühle ausmacht, das ist Mut. Es heißt in Vers 6, so haben wir denn allezeit guten Mut. Und in Vers 8, so haben wir guten Mut. Die Erwartung der kommenden Welt macht ihn nicht flüchtig, traurig, sehnsüchtig, allein, sondern gibt ihm Kraft und Mut und Zuversicht für diese Tage. Jeden Tag zu bestehen, voranzugehen, sich den Aufgaben zu stellen, nicht wegzulaufen. Weil er ganz ausgerichtet ist auf die Zukunft, kann er ganz in der Gegenwart leben. Es gibt so viele Menschen, die halten die Gegenwart nicht aus, sind mit ihren Gedanken ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Er sagt, wir haben Mut jetzt für diese Zeit. Wir sind zuversichtlich, geborgen, gehalten, getragen und wir können dem Leben standhalten. Und schließlich das Letzte. Paulus ist mit all seinem Wissen engagiert, mit all seinen Gefühlen und mit seinem ganzen Willen. Und er drückt das aus in Vers 9. Darum bieten wir auch allen Eifer auf, mögen wir uns schon in der Heimat oder noch in der Fremde befinden, also auf der Erde, ihm wohlgefällig zu sein. Ich führe mein ganzes Leben, so sagt er, unter einer Frage. Sagt Christus ja zu dem, was ich jetzt gerade tue? Oder nein? Macht ihm das Freude, womit ich mich jetzt beschäftige? Oder macht es ihn traurig? Kann er das akzeptieren, was ich eben gedacht habe? Oder sagt er nein dazu? Wenn er neben mir stände und ich könnte seine Stimme laut hören, wie die eines Mitmenschen, würde er sagen, das war richtig, wie du dich eben verhalten hast? Oder würde er sagen, ich kann das nicht ausstehen, ich muss mich zurückziehen von dir, wenn du so lebst? Das ist der wichtigste Punkt, ob die Erwartung, die wir haben, unser Leben wirklich verändert. Das ist der wichtigste Punkt, ob unser Wille erreicht wird. Alle Zeit, sagt er. Jeder Augenblick unter dieser einen Frage. Was sagt Christus dazu? Es ist so wichtig, dass der Maßstab, der hier gilt, nicht ein Prinzip ist, was ich vor mir selber verantworten kann. Oder was mein Gewissen mir sagt. Oder was meine Erziehung mich gelehrt hat. Oder was die Gebote von mir verlangen. Sondern er sagt, mein Maßstab ist Christus.
Denn er wird am jüngsten Tage sein Urteil über mich sprechen. Und ich werde die ganze Ewigkeit mit ihm zubringen, mit Jesus. Darum muss ich ihm heute gefallen. Und jetzt sind wir am allereinfachsten Kern. Christsein heißt mit Jesus leben, weiter nichts. Es heißt jetzt mit Jesus leben und es heißt in der Ewigkeit mit Jesus leben. Und es findet sich ja in Vers 9 diese merkwürdige Formulierung, mögen wir uns in der Heimat oder noch in der Fremde befinden. Wir versuchen, ihm wohlgefällig zu sein. Die ganze kommende Beschäftigung in der Ewigkeit wird darin bestehen, zu fragen, Herr, gefällt dir das, was ich jetzt tue? Wir werden auch dann in einer vollkommenen Welt diese Frage immer neu stellen. Gefällt dir das? Bist du einverstanden damit? Das Gegenüber des Christen ist Jesus Christus. Bitte halten Sie das fest. Bitte halten Sie das fest. Es ist nicht eine Moral, ein Prinzip oder es sind auch nicht Ideale. Es ist nicht, was die Kirche möchte oder ein Pastor denkt. Es geht nicht darum, dass wir an die Bibel glauben, sondern es geht um eine Person, um ein Gegenüber, um Jesus Christus. Dass unser Leben von dieser einen Frage bestimmt wird. Erstens, ist er unser Herr? Zweitens, wollen wir, was er will? Und ich frage, ist er ihr Herr und wollen sie, was er will? Das ist die Frage, die am Ende, wenn es um die Totalbilanz unseres Lebens gehen wird, die entscheidende sein wird, nur diese eine. Dann werden wir antworten auf der Grundlage unseres ganzen Lebens und Gott wird uns unseren Platz zuweisen, entweder oben oder unten, entweder in der Seligkeit oder im Unglück. Und wir sind berufen für den Himmel. Amen.